Red ich noch und ich bin total aufgeregt. Also es war schon super in dem im Gespräch, dass wir über diesen Predigttext hatten. Und also ich freue mich, dass wir das zusammen machen können.
Ja, ich finde es auch, ich finde es cool, es ist eine neue Erfahrung, mal was ganz anderes. Vielleicht möchtest du uns mal den Predigttext vorlesen und auch sagen, nach welcher Übersetzung du ihn liest und wo er steht.
Gut, da habe ich was in der Hand, das kann ich gerne machen. Ich lese aus Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 21 und 24 bis 29. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Perfekt, danke dir. Als ich den Text das erste Mal so gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, in welchem Kontext der steht und was so davor passiert ist. Vielleicht kannst du uns das auch noch einmal kurz zusammenfassen.
Ja, gern. Der Evangelist Johannes berichtet von den Ereignissen am Ostersonntag. Er erzählt zunächst von Maria, die zum Grab geht und überrascht feststellt, dass der Stein von dem Grab weggerollt ist. Die Jünger hören das, glauben ihrem Bericht aber nicht, laufen zum Grab und finden es leer. Weiter lesen wir im Johannesevangelium von der Begegnung Marias mit dem auferstandenen Jesus, den sie zunächst für den Gärtner hält und erst, als er sie mit seinem Namen anspricht, als den auferstandenen Herrn erkennt. Auch das berichtet sie den Jüngern und die Jünger glauben ihr wieder nicht. Aber was die Jünger machen ist, sie treffen sich am Abend des Ostersonntags und bleiben zusammen. In dieser Situation ereignet sich der erste Teil unseres Textes. Die Begegnung mit Thomas findet dann eine Woche später statt. Was ist dir denn beim Lesen des Textes aufgefallen, wichtig geworden? Wo hast du gleich so beim ersten Mal angeknüpft?
Also ich muss sagen, als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, fand ich die Situation, in der sich die Jünger befanden, sehr interessant. Wir lesen, dass sie die Türen verschlossen hatten, dass sie zusammensaßen. Und ich fand, das drückte so eine gewisse Angst aus, so eine Enge und auch irgendwie Verschlossenheit. Ich meine, es war ja auch verständlich. Es war der Ostersonntag. Jesus war zwei Tage zuvor gekreuzigt worden, wurde verraten. Und ich denke, sie hatten so viel mit ihm erlebt. Sie waren davor 3 Jahre lang mit ihm jeden Tag unterwegs. Sie waren dabei, als er gepredigt hat vor Tausenden von Menschen, die er dann auch satt gemacht hat in wenigen Broten und Fischen. Er hat Kranke geheilt, Toten zum Leben erweckt. Und auch mit den mächtigen Pharisäern diskutiert. Und das ist dann ja einfach so weggefallen. Das war dann eben nicht mehr da. Und sie standen vor so einer Ungewissheit, was kommt denn jetzt? Was bringt die Zukunft für uns? Und sie hatten natürlich auch Angst vor den Juden, das lesen wir auch in dem Text. Und das ist mir so direkt am Anfang aufgefallen, diese Situation der Jünger, wo wir eigentlich so dachten, oder ich immer gedacht habe, ja, die waren sich bestimmt voll sicher in ihrem Glauben, die haben ihn gesehen, die waren mit ihm unterwegs, und dass das dann auch so schnell in Furcht und Angst so ein bisschen übergeht.
Mhm. Ich habe mir überlegt oder mir versucht vorzustellen, in welcher Situation die Jünger da zusammensaßen. Meinst du, die haben so sich angeschwiegen oder haben die diskutiert? Waren die? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was denkst du?
Ja, es ist. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe es mir so vorgestellt, dass sie vielleicht in so einem Raum saßen, wo so ein Tisch vielleicht in der Mitte stand, um den sie vielleicht drumherum saßen. Und ich denke, dass es bestimmt einige Gespräche gab über die Berichte von Maria oder von Petrus. Und dass aber manche bestimmt auch nichts gesagt haben. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine Konversation von 12 Leuten war, wo jeder gleich viel Redeanteil hatte, sondern ich denke, dass es so ein, zwei gab, die so an den Enden saßen und vielleicht auch so ein bisschen ja, nachgedacht haben und so ein bisschen schweigend dagesessen haben, wie es jetzt weitergeht.
Aber sie waren zusammen.
Genau.
Genau. So wie Jesus es ihnen gesagt hatte, haben sie das gemacht und haben sich getroffen, ja. Genau. Und in diese verbarrikadierte Situation hinein kommt Jesus. Und das ist mir gleich irgendwie so aufgefallen, Jesus kommt nicht etwa durch die Tür. Er klopft nicht etwa an, die Jünger machen ihm nicht die Tür auf, sondern er überwindet diese komplett verschlossene Tür, diesen abgeriegelten Raum und steht da drin. Und mir kommt das so vor, als ob die Jünger auch nicht damit gerechnet haben, dass Jesus kommen würde. Als ob sie ein bisschen sogar auch dort, die Tür war einfach zu und es war einfach so am Ende diese Situation, ja, dass da gar nicht mehr so eine Offenheit bestand. Die hatten sich so richtig eingeigelt und das finde ich auch nachvollziehbar, wenn man sowas erlebt hat.
Ja, definitiv. Und ich denke, sie waren halt auch, wie ich es gerade eben schon ein bisschen habe anklangen lassen, wahrscheinlich auch verzweifelt und haben sich daher abgeschottet. Und ich finde, das kann ich, oder habe ich dann so ein bisschen auch überlegt, wie ich das auf mich übertragen kann. Und ich habe mir das so ein bisschen so ja, vorgestellt, zum Beispiel in schwierigen Situationen fällt es mir oft schwer, wenn es mir nicht so gut geht, mich so zu öffnen. Dann schotte ich mich auch ab, schotte mein Herz so ab und probiere so keinen an mich ranzulassen, ne, und habe da auch so Furcht vor, jemanden an mich ranzulassen, also Angst, dass irgendwas dann passiert. Also ich verstocke mich so vor Furcht und lasse keinen so mehr an mich ran.
Genau. Und Jesus, der dann von sich selbst sagt, er sei die Tür zum Leben, das haben wir ja eben auch schon gehört, der bahnt sich wirklich einen Weg in diesen Raum hinein. Und er macht damit deutlich, wie allmächtig Gott ist, aber auch wie unverfügbar er ist, wie allmächtig er ist. Er lässt sich nicht aufhalten von den Barrikaden, die Jünger dort errichtet haben. Und ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass da für mich auch so zum Ausdruck kommt, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass Jesus den Jüngern nahe sein will. Er hätte ja nach der Auferstehung auch sagen können, so, okay, geschafft, gleich in den Himmel zu meinem Vater und ja, den Jüngern den Heiligen Geist vielleicht geben, aber er hätte nicht sich da nochmal unbedingt sie treffen müssen, aber er sehnt sich nach dem engsten Kreis seiner Vertrauten und er geht in ihre Mitte und öffnet sich selbst einen Weg zu ihnen und er öffnet ihnen einen Weg zu Gott.
Ja, und da haben wir wieder so ein kleines Motiv, das sich so durch diesen Text zieht, aber auch das, was du vorhin angesprochen hattest, wir hatten wieder ein Öffnen. Wir haben den Vers, den du vorhin benutzt hast, ich bin die Tür. Wir haben, dass das Grab geöffnet wurde von Jesus, dass der Stein weggerollt wurde. Und jetzt haben wir hier, dass er durch eine Tür gekommen ist, durch diese verschlossene Tür. Mhm. Wieder so eine Art Wunder. Also er überwindet das, was die Jünger aufgebaut haben, auch an Sorge und Angst in dieser Situation. Wir lesen ja, dass sie Furcht hatten vor den Juden. Und Jesus kommt quasi da rein und überwindet das. Er klopft in dem Falle nicht an. Mhm. Wir haben es ja oft, dass wir auch lesen, dass Jesus anklopft und sagt, hey, ich bin da, möchtest du zu mir kommen? Und hier kommt er so rein und ich glaube, das ist auch genau das, was die Jünger brauchen. Weil wenn er jetzt angeklopft hätte, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob die Jünger ihm die Tür geöffnet haben. Also wenn ich so überlege, ich habe Angst vor Leuten und dann klopft jemand und tut so, als ob er jemand anderes wäre oder würde ich dann denken wahrscheinlich, dass er so tut und würde die Tür nicht öffnen. Und deshalb denke ich, ist es voll gut, dass Jesus da so reinkommt, weil er den Jüngern quasi gar keine Überlegung lässt, sondern einfach direkt bei ihnen ist.
Genau, ich finde auch sehr spannend, dass er diese Dynamik in dieser Gruppe, in diesem Kreis grundlegend verändert. Dass er, ich denke, im besten Sinne diese Versammlung sprengt. Die Jünger sehen auf sich selbst, vielleicht guckt der eine oder andere noch angstvoll, ob die verschlossene Tür auch halten wird. Und dann steht Jesus mitten unter ihnen, so stelle ich mir das vor, und zieht alle Blicke auf sich. Er ist der Mittelpunkt. Er stellt sich nicht nur so in den Kreis mit hinein oder vielleicht so in die zweite Reihe, sondern ich stelle mir das vor, dass Jesus wirklich das Zentrum dieser Gruppe ist und dass er damit Teil und Mitte ihres Lebens wird und ihres Daseins und dass das auch ganz stark da drin zum Ausdruck kommt. Und dann steht Jesus dort und dann sagt er, Shalom, Friede sei mit euch.
Ja, und da habe ich dann überlegt, warum er mit fürchte dich nicht die Jünger begrüßt. Er hätte sagen, mit Friede sei mit euch, Entschuldigung, begrüßt. Ich habe gedacht, vielleicht hätte jetzt so ein fürchte dich nicht mehr gepasst. Ne? Wir kennen das, wenn als die Engel zu den Hirten aufs Feld kommen, sagen sie, fürchtet euch nicht. Da waren sie ja auch so, hatten wir auch Situationen, so ein bisschen Angst hatten und unsicher waren. Und hier geht es den Jüngern ja ähnlich. Und dann sagt er aber nicht, fürchte dich nicht, wie unzählige andere Male in der Bibel, sondern Friede sei mit euch. Und ich finde, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und ich finde, diese Friede sei mit euch beinhaltet einfach so diesen Wunsch von Jesus, dass wir in Frieden leben können. Dass wir ein Leben können, wo wir auch einfach nicht nur so einen äußerlichen, sondern auch inneren Frieden haben können. Und dann habe ich auch weiter überlegt und da, wo Frieden ist, da ist auch meistens keine Angst. Also wenn ich einfach einen inneren Frieden über eine Situation habe, dann habe ich auch nicht direkt Angst davor, dass etwas passiert. Natürlich, man ist sich etwas unsicher, aber ich glaube, wenn man so einen richtigen Frieden hat, dann ist man eher weniger ängstlich. Und dann ist es ja auch so, dass fürchtet euch nicht, ist ja auch eine Aufgabe, ist ein Appell. Ich habe jetzt schön immer Deutsch-Sachen analysiert und deshalb finde ich, kann man das so ganz gut in dem Sinne sehen, dass er sagt, fürchtet euch nicht, ist eine Aufgabe, die ein Jünger stellt. Und bei Friede sei mit euch muss man nichts tun. Man hat keine Aufgabe, sondern man darf das einfach so annehmen. Und das ist auch einfach ein Segen, den er den Jüngern mitgibt, der den Jüngern auch Kraft schenken kann und sie ermutigen kann, in der wahrscheinlich auch nicht so einfachen Zeit ohne Jesus. Und da klingt voll diese Osterfreude über die Auferstehung und Überwindung von Tod und Angst mit.
Genau, also dieser gehörte Gruß, Friede sei mit euch. Und dann, wie so eine Zugabe, zeigt Jesus den Jüngern seine Wunden. Die Wunden in den Händen und die in seiner Seite. Und diese Wunden berichten ganz praktisch von dem, was er erlebt hat in den am Karfreitag. Sie berichten von seinem Leiden und von seinem Sterben und sie sind das Merkmal, an dem die Jünger ihn erkennen. Sie erkennen ihn nicht an seiner Erscheinung, nicht an seiner Sprache, an seinen Worten. Sie erkennen ihn nicht, dass sie gemeinsame Ereignisse teilen und sagen, weißt du noch damals? Und sagt, okay, das kann nur jemand wissen, der dabei war. Sondern er erinnert sie mit diesem Zeichen an die allerletzten Stunden, als sie ihn zuletzt lebend gesehen haben. Und damit weist er auch auf die zentrale Aufgabe seines Lebens hier auf der Erde hin, auf diesen Auftrag, den er hatte, darauf, dass er sein Leben für ihre Schuld gegeben hat und für unsere Schuld am Kreuz. Und genau daran erkennen sie ihn. Und dann?
Werden sie froh. Wir lesen es hier direkt, wir haben hier die Verse noch stehen in Vers 20. Da wurden die Jünger froh. Also dadurch, dass Jesus sich ihnen zu erkennen gibt, werden die Jünger froh. Nicht nur äußerlich erkennen sie ihn, auch innerlich. Sie werden froh und werden auch glücklich. Und Jesus berührt das Herz, das verschlossene Herz der Jünger mit diesem Friedens- und Segensgruß. Und das finde ich voll schön. Und da habe ich so jetzt in der Vorbereitung so ein schönes Wort gehört. Das fand ich mir ganz cool. Er ist der Zugangskünstler zu unseren Herzen. Und Er weiß genau das, weiß genau, was wir brauchen. Ob wir die Wunden sehen wollen, wollen, um eine Bestätigung zu haben, oder ob wir einfach nur berührt werden wollen. Er weiß genau, was wir brauchen, und das wusste er auch bei seinen Jüngern.
Genau. Ja, und interessant ist ja auch, dass Jesus bei dieser jubelnden und österlichen Freude nicht stehen bleibt. Er stellt sich nicht daneben und lächelt jetzt auch, sondern er sagt noch einmal, Friede sei mit euch, und verknüpft das mit einem konkreten Auftrag an die Jünger, ja, an diese 10 oder auch mehr Jünger und aus dem erweiterten Kreis, die dort zusammen waren. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Über den Moment hinaus ist dieser Auftrag an die Jünger ergangen, der auch, ja, denke ich, für uns gilt, diesen Frieden, diese Botschaft der Auferstehung zu verbreiten, dass gerade keine Statik da ist, sondern eine Dynamik und ein Wunsch, dass auch außerhalb dieses Raumes, in dem ja immer noch die Türen verschlossen sind, dass also die Botschaft herausdringt aus dieser Situation für die Menschen außerhalb dieses Kreises.
Und das tun sie dann ja auch. Wir lesen es in Vers 24, als sie sich nach 8 Tagen wieder versammeln, ist Thomas mitten unter ihnen und sie erzählen ihm, dass sie Jesus gesehen haben mit seinen Ermalen. Thomas war ein Zwilling, ist bekannt als der Zwilling. Er war in der ersten Szene an Ostersonntag, wäre er nicht dabei. Es wird auch kein Grund genannt, warum er nicht da ist. Er war jedenfalls nicht dabei. Und Thomas ist ein bisschen bekannt als jemand, der sehr viel nachfragt, der alles sehr genau nimmt. Wir haben auch ein Beispiel, und zwar in Johannes 14. Das sind die Abschiedsreden von Jesus. Da erzählt er ihnen, erzählt Jesus ihnen, dass er bald in den Himmel auffahren wird und auch gekreuzigt wird. Und da fragt Thomas nach, woran erkennen wir denn dann, was wir dann nachmachen wollen? Also er ist einfach er zweifelt oder fragt nach. Und ich finde, daran kann ich auch mich ein bisschen erkennen. Ja, ich bin auch oft jemand, der mal nachfragt, wie geht das jetzt weiter, auch im Gebet. Und ich finde es ganz cool, ist dieser Fakt, dass Thomas ja als Zwilling gekennzeichnet wird, wir aber gar nicht wissen, ob er einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hat. Also es wird nie erwähnt. Und vielleicht kann man sich das ja so vorstellen, dass er auch ein bisschen unser Zwilling ist. Zwillinge sind oft ähnlich oder haben ähnliche Züge im Charakter manchmal, also nicht immer, aber öfters mal. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen vergleichen, dass Thomas quasi wie unser Zwilling ist. Wir sind auch am Zweifeln, er ist am Zweifeln. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Bild, weil man sich einfach da auch finden kann in der Bibel.
Genau, Thomas war nicht dabei, er hat gefehlt und er hört die Berichte der Jünger und Thomas ist nicht überzeugt. Thomas kann das nicht annehmen. Er sagt das ganz klar, mit mir hat das nichts zu tun. Thomas setzt diesem Wir haben gesehen, der Jünger, ein ganz klares Wenn ich nicht, dann kann ich nicht entgegen. Und die Formulierungen, die er wählt, sind sehr scharf und sehr negativ auch. Ja? Wenn ich nicht, dann kann ich nicht. Und für mich klingt das auch so, als ob er nicht damit rechnet, dass das so geschehen wird und dass er das erleben kann. Ich finde bewundernswert, dass er offen dazu steht und dass er das nicht hinter einer frommen, glatten Fassade versteckt und seine Zweifel so für sich behält, sondern dass er das wirklich so formuliert. Für ihn war das der Glaube der anderen und nicht sein Glaube. Und dazu steht er. Und wenn man sich das anschaut, dann finde ich es auffällig, dass er mit seinen, ich nenne das mal Forderungen oder mit diesen Formulierungen, noch weit über das hinausgeht, was die Jünger erlebt haben. Er möchte Jesus begegnen, er möchte ihn hören und berühren. Ja, das schlichte Hören und Sehen reicht ihm nicht aus. Er stellt eine weitere Bestätigung, bis er sagt, so sagt er das von sich, erst dann kann ich das glauben. Und dieses Berühren finde ich sehr interessant in Zeiten, von, wo wir alle mit Smartphones und so Touch-Handys täglich umgehen, ist ja das Berühren einfach auch eine Wahrnehmung, die uns so ganz präsent ist. Und beim Berühren ist die körperliche Wahrnehmung, finde ich, nochmal eine andere, als wenn man etwas sieht, weil ich das Berühren auch selber im Körper spüre, wie die Oberfläche sich anfühlt oder wo ich hinfasse. Deswegen ist es nochmal intensiver und nochmal etwas anderes als dieses Sehen. Und ich finde, man merkt bei Thomas sehr deutlich, dass er nicht dabei war, dass er aber ringt und dass er am Zweifeln ist. Und er hat Jesus verpasst. Er war nicht dabei. Und das ist tragisch.
Ja, in der Situation ist es für ihn wahrscheinlich wirklich nicht so schwierig, ist es für ihn wirklich schwierig und nicht so einfach. Aber er bekommt ja seine zweite Chance. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder in den Raum hinein und sagt oder grüßt die Jünger wieder mit Friede sei mit euch. Und er kommt zum zweiten Mal und er kommt fast oder mit nur für Thomas, weil alle anderen waren ja dabei. Also es wird uns zumindest so überliefert, dass wahrscheinlich alle anderen dabei waren und Thomas gefehlt hat. Das heißt, Jesus kommt ein zweites Mal und eigentlich nur für Thomas.
Ja, Thomas bekommt eine zweite Chance. Aber irgendwo bekommen auch die Jünger eine zweite Chance. Sie saßen ja eine Woche später wieder hinter verschlossenen, verriegelten Türen. Mich hat das ein bisschen getröstet. Auch die Jünger, die Jesus gesehen haben, die seine Wunden gesehen haben, die froh geworden sind über seine Begegnung, auch bei denen heißt das nicht, dass sie jetzt für immer Friede haben, für immer Freude haben, für immer Gewissheit haben. Ja, auch hier gibt es bei den Jüngern wieder dieses Element, dass sie immer doch nochmal sagen, also wir haben doch Angst vor den Juden und es ist einfach ein Prozess und eine Wahrnehmung. Und auch sie brauchen noch einmal diese Begegnung mit Jesus. Genau. Jesus durchbricht hier wieder die Schranken, geht wieder durch die verschlossene Tür oder ja, durch die Wand, wieder durch die Barrikaden und kommt zu ihnen. Und wieder lesen wir von diesem Friedensgruß. Mit diesem Wunsch und dem Geschenk, das er mitbringt, das er den Jüngern vermitteln möchte, des vollständigen Heilwerdens, des vollständigen Heilsseins, was so in diesem Shalom mitschwingt, mit der Zusage der Zufriedenheit, die nur er schenkt. Genau, und dann wendet er sich, wie du schon erwähnt hast, ganz exklusiv Thomas zu und
spricht mit ihm. Ja. Er begegnet ihm. Sehr persönlich. Er spricht ihn direkt persönlich an. Wir lesen nichts davon, dass Thomas ihn was fragt, sondern er spricht direkt Thomas an und lässt ihn auch seine Wunden sehen. Also er weiß genau, was in Thomas vorgeht. Er weiß genau, was er braucht und geht auf diese individuellen Bedürfnisse ein, ganz ohne Tadel und auch ohne Vorbehalte. Und ich finde das irgendwie so ein schönes Bild, weil gegen die Zweifel von Thomas konnten die Jünger nichts tun. Das hast du uns gerade eben erzählt, dass es für ihn immer so eine gewisse Distanz war trotzdem. Ja, er konnte dadurch nicht überzeugt werden. Aber gegen seine Zweifel hilft wirklich nur Jesus. Hilft der Auferstandene. Und das finde ich, ist glaube ich auch bei uns so. Wenn wir Zweifel haben, dann fällt es oft uns irgendwie schwierig, nur durch Leute, die uns was vom Glauben erzählen, überzeugt zu werden. Aber wenn wir ihn spüren in einem Gebet, in einer Predigt, irgendwie was mitnehmen oder in einem Worship-Teil oder Lobpreisteil, dann hilft das auch gegen unsere Zweifel. Und das finde ich so schön an diesem Bild.
Mhm. Genau, Jesus fordert Thomas auf, berühre mich. Ja, also er geht genau auf diesen Wunsch, auf diesen Satz, den Thomas auch formuliert hat, ein und billigt ihm genau das zu. Ja, und damit sagt er auch zu Thomas, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Lass dich auf mich ein, schenke mir dein Vertrauen. Und wenn man sich den Text anschaut, fragt man sich, wer berührt hier eigentlich wen? Es ist gar nicht berichtet, dass Thomas dann tatsächlich Jesus angefasst hat, dass er tatsächlich diese Vergewisserung dann in dem Moment vielleicht sogar noch gebraucht hat. Thomas hat sich, und ich glaube, das ist entscheidend, von Jesus persönlich gemeint gewusst. Er hat das bemerkt. Er hat gewusst, dass er selber angesprochen ist und dass Jesus sich ihm zuwendet. Und deswegen gab es für ihn Hoffnung. Und deswegen hat er sich dazu bewegen lassen, Jesus zu vertrauen und zu glauben. Thomas wollte Jesus berühren und wird von Jesus berührt, in seinem Inneren, in seinem Herzen. Und die Begegnung, die Beziehung mit Jesus lässt in Thomas Glauben entstehen. Er erfährt, dass er geliebt ist, dass er wahrgenommen ist in seiner Individualität.
Und daraufhin bekennt er: mein Herr und mein Gott. Er erkennt Jesus und weiß, dass er da ist. Seine Zweifel verfliegen und er ist auch, ich habe es mir so vorgestellt, Feuer und Flamme für Jesus. Und ich denke, er war auch nicht der Einzige, der unsicher war. Und trotzdem kann er das nach dieser Begegnung so voll frei bekennen.
Erinnerst du dich daran, dass in der Bibellese diese Woche aus dem Markus-Evangelium nochmal die Stelle kam, wo Petrus gesagt hat: du bist der Christus?
Ja, genau. Ja, kann ich mich daran erinnern. Und der Unterschied da ist ja, dass er sagt: du bist Christus. Und Thomas kann ausdrücken: mein Herr und mein Gott. Also es wird sehr viel persönlicher bei ihm.
Genau. Und dann kommt am Schluss des Textes diese Zusage, denke ich, auch für uns: selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, für uns heute, die wir nicht körperlich Jesus sehen können, auch für uns gilt aber, dass es stets eine individuelle, persönliche Begegnung braucht. Entweder eine Ansprache mit Namen wie bei Maria oder ein Eingehen auf die Zweifel wie bei Thomas, damit Glaube geweckt wird. Damit Glaube der anderen mein Glaube wird. Und die Einladung gilt für uns auch, Jesus zu vertrauen und eigene persönliche Erlebnisse mit ihm zu erwarten und darum zu bitten. Und er wird unser Gebet hören.
Er wird unsere Zweifel beseitigen und er wird uns dabei auch helfen. Und ich denke, wir dürfen auch Jesus bitten, dass er uns die Tür öffnet zu unserem Herzen, zu unseren Sorgen, dass er da auf jeden Fall auch was machen kann und wir auch darauf vertrauen können. Denn wir hatten das so schön letztes Jahr in der Jahreslosung ausgedrückt, dieser Vers: du bist ein Gott, der mich sieht. Und das dürfen wir für uns selber voll erkennen und auch bekennen, dass er ist, ein Gott ist, der uns sieht und der weiß, was wir brauchen. Und er weiß, ob wir eine Bestätigung brauchen oder ob wir ja einfach nur im Moment ganz glücklich sind und einfach diese Fröhlichkeit er uns schenken kann. Und er ist auch bereit, uns das zu geben, was wir brauchen. Er möchte, dass wir ihn lieben und dass wir an ihn glauben. Und das, finde ich, ist voll das schöne Bekenntnis und voll der coole Gedanke.
Was ist also für dich das Evangelium dieses Textes? Was würde dir fehlen, wenn er nicht in der Bibel wäre?
Also ich glaube, mir würde dieses Zweifeln fehlen. Ja, also ich bin jemand, der auch mal seine Zweifel hat am Glauben und ich finde das voll schön, dass dass Thomas eine zweite Chance bekommt, auch wenn er zweifelt. Und das ist dann für Jesus nicht so, ja, nee, du zweifelst, nee, zu dir komme ich nicht, sondern dass er extra für ihn nochmal kommt. Und das finde ich irgendwie voll diesen schönen Gedanken, dass er auch eine zweite Chance bekommt, genau, und er auch, obwohl er Zweifel hatte.
Mich bewegt das auch, dass Jesus individuell auf Thomas eingeht und auf seine Anfragen. Und so schafft er für Thomas einen eigenen individuellen Zugangsweg zum Glauben. Und das, denke ich, gilt für uns auch. Und mich berührt auch dieser Zusammenhang zwischen den Wunden, die Jesus zeigt, also diesen körperlichen Verletzungen, in Zusammenhang mit diesem Friedensgruß, mit diesem Shalom, mit diesem Geschenk des vollständigen Heilens, des Komplettwerdens, des Ganzwerdens, das Jesus durch sein Leben und durch sein Sterben und seine Auferstehung für uns geschenkt hat. Das wäre für mich das Evangelium. Amen.
Amen.
Dann sagst